Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Heute lesen wir gemeinsam Matthäus 5, die Verse 19 bis 20. Matthäus 5, die Verse 19 bis 20. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute so lehrt, der wird der Kleinste genannt werden im Reich der Himmel. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß genannt werden im Reich der Himmel. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir ja jetzt wieder in deinem Namen Gottesdienst feiern dürfen. Und auch danke ich dir, dass du hier auf diese Erde gekommen bist, nicht um das Gesetz oder die Propheten aufzulösen, sondern um sie zu erfüllen. Lehre uns, Gutes zu tun und lass, dass wir nach dem Recht trachten, vor allem, wenn uns Unrecht getan wird. Das können wir jedoch nur durch deinen Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast, der uns führt, erneuert, aber auch überführt, wenn wir ja Unrecht handeln. Wir preisen deinen Namen, der über alle Namen steht. Danke, dass du jeden von uns beim Namen kennst, aber auch du kennst unsere Schwachheiten. Danke, dass du Mitleid mit uns hast und mit unseren Schwächen vor allem auch. Das zeigt aber auch, dass du ja nicht ein Gott bist, der mit dem Finger auf einen zeigt, sondern dass du wirklich Mitleid mit uns hast. Denn du bist auch selber durch alles durchgegangen, als du auf dieser Erde warst. Nur da war der Unterschied, dass du ohne Sünde warst. Danke, dass wir immer zum Thron der Gnade kommen dürfen, damit wir ja Barmherzigkeit und rechtzeitige Hilfe erlangen können. Ja, danke, dass du uns aus der Macht der Finsternis befreit hast. Ja, ich lege dir auch unsere Alten und Kranken vor und bitte dich, tröste sie und schenke ihnen doch Geschwister an ihrer Seite. Aber auch lege ich dir unseren Bruder Georg Walter vor, schenke ihm Weisheit und führe ihn so, dass dein Wort in unseren Herzen Frucht trägt, dass es jeder persönlich für sich annimmt. Und ja, nochmals danke ich dir für diese Gemeinschaft, für diesen Gottesdienst. Ja, gepriesen seist du, Herr, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir versammeln uns im Namen des Herrn unter Gottes Wort. Das ist so wichtig, denn wir haben so eine Tendenz im Evangelikalismus, da versammelt man sich nicht mehr unter Gottes Wort, sondern da geht es um Worship und schöne Gefühle und was weiß ich nicht alles, aber Gottes Wort ist das Entscheidende. Und da wollen wir auch hineinschauen in das Neue Testament, in Matthäus Kapitel 23, wer mitlesen möchte. Wir lesen die Verse 29 bis 36. Matthäus 23, die Verse 29 bis 36. Wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Gräber der Propheten baut und die Denkmäler der Gerechten schmückt und sagt, hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So gebt ihr ja euch selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll. Ihr Schlangen, ihr Otterngezücht, wie wollt ihr dem Gericht der Hölle entgehen? Siehe, darum sende ich zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte. Und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen wird, vom Blut Abels des Gerechten bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Wahrlich, ich sage euch, dies alles wird über dieses Geschlecht kommen. Nun achtmal in diesem Kapitel 23 in Matthäus Evangelium ruft Jesus ein Wehe aus über die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und nur ein Prophet des Alten Bundes ruft in einer solchen geballten Form ein Wehe über das Volk Israel aus, und das ist der Prophet Jesaja. In Kapitel 5, da lesen wir ein sechsfaches Wehe über das Volk Israel. In den Schriften des Alten Testamentes, da finden wir immer wieder diese Weherufe, Weherufe über das Volk Israel, aber auch Weherufe über die Nationen. Und dieses Wehe im Hebräischen, das ist immer die Ankündigung des Gerichts Gottes. Aber hier und da findet man das gleiche hebräische Wort, das mit Wehe übersetzt wird, auch als ein Ausdruck des Schmerzens. Zum Beispiel in 1. Könige 13, Vers 30, und da heißt es, und er legte dessen Leichnam in sein eigenes Grab, und sie klagten um ihn, ach, mein Bruder. Und so schwingt in diesem Wehe Gottes, dieser Gerichtsankündigung, auch immer der Schmerz Gottes über die Menschen auf dieser Erde. So wahr ich lebe, spricht Gott, der Herr, heißt es in Hesekiel 33, Vers 11, ich habe kein Gefallen am Tod des Gottlosen, sondern daran, dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. Kehrt um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, o Haus Israel? Gericht und Gnade, Heil und Unheil, das war die prophetische Botschaft aller Propheten. Ein doppeltes Wehe im Alten Testament, das finden wir nur zweimal. Einmal in Hesekiel 16, 23, ein Prophetenwort über den jahrhunderte andauernden Götzendienst des Volkes Israel. Und es geschah nach all dieser deiner Bosheit, wehe, wehe dir, spricht Gott der Herr. Und einmal in Amos 5, 16 im Klagelied des Propheten Amos und seiner Gerichtsbotschaft über Israel. Darum so spricht der Herr, der Gott der Heerscharen, der Herrscher, auf allen Plätzen Wehklage und auf allen Straßen wird man Wehe, Wehe rufen. Im Neuen Testament erschallt sogar dreimal ein Wehe, Wehe. Ein Wehe, Wehe über Babylon in Kapitel 18, in den Versen 10, 16 und 19. Und die Offenbarung ist das einzige Buch der Bibel, in dem wir ein dreifaches Wehe haben. In Offenbarung 8, Vers 13. Und ich sah und hörte einen Engel, der in der Mitte des Himmels flog und mit lauter Stimme rief, wehe, wehe, wehe denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Posaunenstöße der drei Engel, die noch in die Posaune stoßen sollen. Wenn Gottes Weheruf erschallt, liebe Geschwister, dann ist das die Ankündigung des Gerichtes Gottes. Und dennoch schwingt in diesem Wort immer die Wehmut, der Schmerz im Herzen Gottes mit, dass er die Menschen, die er erschaffen hat, das Volk Israel, das er herausgerufen hat aus den Heiden, dass er dieses Volk richten muss. In Lukas 10, 13 ruft Jesus einmal ein Wehe aus. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn in Tyrus und Sidon die Wundertaten geschehen wären, die bei euch geschehen sind, so hätten sie längst in Asche sitzend Buße getan. Liebe Geschwister, beide Städte existieren nicht mehr. Jesus hatte ein Wehe über diese Städte ausgerufen. Heute tun die Archäologen ihr Werk dort. Die meisten Juden hatten nicht begriffen, wer vor ihnen stand. In 5. Mose 18, 15, da kündigt Mose den kommenden messianischen Propheten an. Einen Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, erwecken aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern. Auf ihn sollst du hören. Und nun stand er vor ihnen, dieser Prophet, den Mose angekündigt hat, so wie Mose vor dem Volk Gottes stand, und stand er vor ihnen, so wie die Propheten über Jahrhunderte vor dem Volk Israel standen. Und was taten sie mit Mose, was taten sie mit den Propheten? Sie lehnten sie ab. Wenn ich früher gefragt wurde, wer ist der erste Prophet in der Bibel, dann habe ich lange gesagt, ja, das war Henoch. Jener Henoch, der in Kapitel 5 des ersten Mosebuches genannt wird, dort nicht als Prophet bezeichnet wird. Aber wir haben Judas 14 bis 15 im Neuen Testament und da heißt es, von diesen, den Gottlosen, hat aber auch Henoch, der siebte, nach Adam geweissagt, indem er sprach, siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen unter ihnen zu strafen wegen all ihrer gottlosen Taten. Nun, der erste Mann im alten Bund, der ausdrücklich als Prophet bezeichnet wird, das war ja Abraham. Und ich glaube, wir kennen die Geschichte, er kommt da zu Abimelech, nimmt seine Frau mit, aber verleugnet sie als seine Frau und sagt, das ist meine Schwester, und so wird seine Frau in das Königshaus Abimelech geführt, und dann hat Abimelech einen Traum in der Nacht. Und da spricht Gott zu ihm in 1. Mose 20, 7, so gib nun dem Mann seine Frau wieder, denn er ist ein Prophet. Und er soll für dich bitten, und so wirst du am Leben bleiben. Aber liebe Geschwister, wenn wir den Text, den wir heute Morgen miteinander gelesen haben, genau betrachten, dann sehen wir, dass Jesus einen weiteren Mann des alten Bundes in diese lange Liste der Propheten einreiht, nämlich Abel. Jesus stellt also Abel in diese lange Reihe von jüdischen Propheten, denn er sagt, siehe, darum sende ich zu euch Propheten. Darum geht es. Darüber spricht er. Ich sende zu euch Propheten. Und etliche von ihnen, etliche von den Propheten werdet ihr töten, damit über euch alles gerechte Blut kommt, das auf Erden vergossen wird. Und nun beginnt er mit der Aufzählung vom Blute Abels, des Gerechten, bis zum Blut des Zacharias, des Sohnes Barachias, den ihr zwischen dem Tempel und dem Altar getötet habt. Also Jesus stellt diesen Abel nun in eine lange Reihe von Propheten des alten Bundes, und somit wäre Abel ein Prophet. Ist ja interessant, wenn wir die Querverweise in unseren Bibeln verfolgen, dann führt uns diese Aussage Jesu in das zweite Chronikerbuch, Kapitel 24, denn dort wird dieser Zacharias, Alten Testament wird er Zacharia genannt. Zacharia ist nur die hebräische Schreibweise des neutestamentlichen griechischen Zacharias. Und da wird dieser Prophet erwähnt, den Jesus nun den Juden vor Augen führt. Aber er wird dort der Sohn Jojadas genannt. Und schon sind die Bibelkritiker da und rufen laut aus, ja, die Bibel widerspricht sich. Da spricht Jesus von einem Propheten, Sohn des Barachias, und schauen wir ins Alte Testament, da heißt es dann plötzlich, das war der Sohn Jojadas, also offensichtlich ein Widerspruch. Auf den ersten Blick ja, aber ich werde euch gleich drei Möglichkeiten zeigen, wie dieser Widerspruch aufgelöst werden kann. Nein, der Schreiber des Matthäus-Evangeliums hat sich nicht getäuscht und auch Jesus hat keinen Fehler gemacht, liebe Geschwister. Es gibt drei Möglichkeiten, wie wir diese Diskrepanz auflösen können. Erstens, der Vater des erwähnten Propheten hatte möglicherweise zwei Namen. Das ist ja auch nicht unüblich. Ich vermute, jeder von uns heute Morgen hat auch zwei Vornamen unter uns. Und so war das auch unter den Semiten durchaus nicht unüblich, dass Männer zwei Namen hatten und daher denkbar, dass also Jesus den einen Namen nennt und das Alte Testament nennt den anderen Namen des Vaters dieses Propheten. Eine zweite Möglichkeit ist folgende, auch nicht unüblich unter den Semiten, dass das zweite Buch Chronika gar nicht den Vater nannte, sondern den Vorvater. Bis heute ist es ja so unter den Juden, sie sagen, Abraham ist unser Vater und jeder weiß, es ist nicht der leibliche Vater, er ist der Vater in dem Sinne, er ist ein Vorvater unseres Volkes. Auch das ist eine mögliche Auflösung dieses Problems, dass Chronika den Großvater dieses Propheten nannte. Die dritte Möglichkeit, auch daran muss man denken, Jesus meinte tatsächlich den Propheten Sacharja, den Schriftpropheten, und zwar deswegen, weil es in Sacharja 1, Vers 1 heißt, da ging das Wort des Herrn an Sacharja, den Sohn Berechjas, und da haben wir die alttestamentliche Schreibweise des Zitates Jesu, des Propheten Zacharias, des Sohnes Barachias. Und dann verhielt es sich so, dass dieser Schriftprophet Zacharia, dass er das gleiche Schicksal wohl erlitten haben muss, wie der Prophet Zacharias in 2. Chronik 24. Also es gibt drei sehr gute Lösungsmöglichkeiten für diese scheinbare Diskrepanz. Welche der drei nun wirklich zutreffend ist, liebe Geschwister, das vermag ich nicht zu sagen, aber eines kann ich euch sagen. Die Bibel ist und bleibt das irrtumslose Gotteswort. Nun, wenn Jesus den Propheten aus dem 2. Chroniker meinte, dann, liebe Geschwister, müssen wir eines wissen. Die Bibel der Juden, die heilige Schrift der Juden, die endet nämlich mit dem 2. Buch Chroniker und nicht wie unsere Bibel, das Alte Testament, mit dem Propheten Maleachi. Und wenn Jesus nun diesen Propheten meinte aus dem 2. Chronikerbuch, dann wollte er den Juden sagen, seht einmal vom ersten Buch der Bibel an, von 1. Mose an, von Abel, dem ersten Propheten an, bis zum letzten Buch eurer heiligen Schrift, bis zum Propheten Zacharias, verfolgt ihr und tötet ihr die Propheten. Wenn Jesus nun den Schriftpropheten Sacharja gemeint haben könnte, dann wäre die Botschaft folgende gewesen, ihr habt schon immer die Propheten getötet und ihr habt auch den Propheten Sacharja, euren Schriftpropheten getötet, wie ihr es mit allen Propheten getan habt. Aber eines wird deutlich, liebe Geschwister, Jesus stellt nun Abel in eine lange Reihe von Propheten. Aber inwiefern war denn Abel ein Prophet? Nun, Abel war der erste Mensch der Bibel, soweit wir es aus der Bibel wissen, der von den Erstlingen seiner Schafe, der als erster Mensch ein Lamm opferte. Und liebe Geschwister, damit vollzieht Abel eine prophetische Zeichenhandlung, denn die Opferung des Lammes ist ein Schattenbild auf das Opfer des Lammes Gottes, das auf Golgatha die Sünde der Welt trug. Und das lesen wir immer wieder im Alten Bund. Da gibt es sehr viele Propheten, die Zeichenhandlungen vollführten. Etwa Jesaja 20, die Verse 3 bis 4. Da sprach der Herr, gleich wie mein Knecht Jesaja 3 Jahre lang entblößt und barfuß einhergegangen ist, als Zeichen und Warnung für Ägypten und Kusch, so wird der König von Assyrien die gefangenen Ägypter und die zur Verbannung bestimmten Kuschiter, Knaben und Greise, entblößt und barfuß und mit entblößtem Gesäß wegführen zur Schande Ägyptens. Oder Hesekiel, der muss 390 Tage für die Schuld des Nordreiches Israel auf der linken Seite liegen Und dann muss er 40 Tage lang für die Schuld des Südreiches Juda auf der rechten Seite liegen. Eine prophetische Zeichenhandlung. In Hesekiel 12,4 spricht Gott zu den Propheten, du sollst deine Sachen bei Tag vor ihren Augen heraustragen, wie Sachen gepackt zum Auswandern. Du aber sollst am Abend vor ihren Augen fortziehen, wie man auszieht, wenn man auswandern will. Der spricht kein Wort, aber er vollzieht eine prophetische Zeichenhandlung. Und ein letztes Beispiel, Jeremia 19, die Verse 10 bis 11, da haben wir eine Kombination aus prophetischer Zeichenhandlung und aus prophetischem Wort. Und du sollst den Krug zerbrechen vor den Augen der Männer. Das ist die prophetische Zeichenhandlung. Und du sollst zu ihnen sagen, so spricht der Herr der Heerscharen, ebenso will ich dieses Volk und diese Stadt zerschlagen, wie man Töpfergeschirr zerschlägt, das man nicht mehr ganz machen kann. Das also war die Botschaft Jesu. Ihr Juden, ihr habt die Propheten, die der Herr zu euch gesandt hat, von Anfang an getötet. Und nun war dieser Zacharias, den Jesus erwähnte, der war den Juden nicht unbekannt, denn in den rabbinischen Schriften und unter den Rabbinern in der Zeit Jesu, da war dieser Zacharias sehr bekannt. In den Schriften kommt er gleich mehrfach vor. In einer Schrift heißt es, dass man diesen Zacharias, diesen Propheten am Sabbat und sogar am Versöhnungstag, am höchsten Feiertag der Juden im Tempel dahin gemordet hatte. Das machte das alles noch schlimmer. Im hebräischen Targum heißt es, der Geist der Prophetie ruhte auf Zacharias. Als er die Sünde des Königs und des Volkes sah, traf er vor das Volk hin und sprach, so spricht Jahwe, warum übertretet ihr die Gebote Jahwes? Weil ihr den Dienst Jahwes verlassen habt, wird er euch verlassen. Und sie empörten sich gegen ihn und steinigten ihn nach dem Befehl des Königs im Vorhof des Heiligtums Jahwes. Und in einer weiteren rabbinischen Schrift heißt es im Talmud, vor dem heiligen Tempel wurde hingeschlachtet der gerechte und fromme Prophet Zacharias und er lag da ohne Grab und die Erde bedeckte sein Blut nicht, sondern noch immer steigt es empor und schreit noch immer in deiner Mitte. Das Blut dieses Propheten Zacharias, das rief noch immer in der Mitte der Israeliten. Einmal erzählt Jesus ein Gleichnis in Lukas 20, 9 bis 19, das Gleichnis von den Weingärtnern. Ich glaube, es dürfte uns allen bekannt sein. Die Auslegung ist ja sehr klar. Gott ist der Besitzer des Weinbergs. Der Weinberg ist ein Bild für Israel. Und Gott sendet seine Knechte, die Propheten. Und dann heißt es in Lukas 20, die Weingärtner aber schlugen ihn und schickten ihn, den Knecht Gottes, mit leeren Händen fort. Und er, Gott, fuhr fort und sandte einen anderen Knecht. Sie aber schlugen auch diesen und beschimpften ihn und jagten ihn mit leeren Händen davon. Und er fuhr fort und sandte einen dritten, aber auch diesen verwundeten sie und warfen ihn hinaus. Da sendet Gott seine Propheten, Jahrhundert um Jahrhundert. Und Jahrhundert um Jahrhundert verwirft Israel die Propheten Gottes. Was kann Gott noch tun? Und dann heißt es in diesem Gleichnis, da sprach der Herr des Weinbergs, also Gott, was soll ich tun? Ich will meinen Sohn senden, den Geliebten. Wenn sie den sehen, werden sie sich vielleicht scheuen. Als aber die Weingärtner diesen sahen, sprachen sie untereinander, das ist der Erbe, kommt und lasst uns ihn töten. Kommt und lasst uns ihn töten. Nun stand nicht mehr ein Prophet Gottes vor dem Volk Israel, sondern der Sohn Gottes, der selbst Gott war, stand vor dem Volk Israel. Und ihre Reaktion kommt, lasst uns ihn töten. Liebe Geschwister, ich habe ein kleines Bibelstudium gemacht. Das habe ich so noch nie gesehen. Ich war erstaunt, wie viele Bibelstellen wir in der Bibel finden, wo es heißt, dass die Juden nach dem Leben Jesu trachteten. Es beginnt schon ganz zu Beginn seines Dienstes. Er ist in Nazareth, seinem Heimatort, und dort ist er in der Synagoge an einem Sabbat und er bekommt die Jesaja-Rolle und liest aus Jesaja Kapitel 61 die bekannten Verse 1 bis 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dass sie wieder sehend werden. Zerschlagene in Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das angenehme Ja des Herrn. Und ich glaube, wir alle kennen die Geschichte, die Jesaja-Rolle wird zusammengerollt und dann sagt der Herr Jesus etwas, und nun hört einmal genau zu, etwas ganz Interessantes. Er sagt, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt, nicht vor euren Augen, vor euren Ohren erfüllt. Gott wirkt durch das gesprochene Wort. Und dann spricht Jesus weiter, gewiss werdet ihr mir dieses Sprichwort sagen, ja, Arzt, heile dich selbst, die großen Taten, von denen wir gehört haben, dass sie in Kapernaum geschahen, tue sie auch hier in deiner Vaterstadt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, kein Prophet ist anerkannt in seinem Vaterland. Und dann geschieht etwas, dann werden die frommen Juden von Zorn erfasst, sie stoßen ihn hinaus aus der Stadt an den Rand eines Berges und wollen ihn dort zu Tode stürzen, aber Jesus geht durch ihre Mitte hindurch. In Johannes 5,18, da heilt Jesus einen Lahmen am Sabbat. Und dann heißt es, und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. In Johannes 7, Vers 1, im zweiten Jahr des Dienstes Jesu, heißt es, und danach zog Jesus in Galiläa umher, denn er wollte nicht in Judäa umherziehen, weil die Juden ihn zu töten suchten. Einmal steht er vor der Menschenmenge in Johannes 7, 19, hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben und doch tut keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Die Menge antwortete und sprach, du hast einen Dämon, wer sucht dich zu töten? Aber wir wissen, Jesus wusste ja, was im Menschen war. Matthäus 12, 14, Jesus heilt wieder am Sabbat einen Mann mit der verdorrten Hand. Da gingen die Pharisäer hinaus und hielten Rat gegen ihn, wie sie ihn umbringen könnten. Schon interessant, heilen darf man nicht am Sabbat, aber Mordpläne gegen einen Menschen darf man tun. Johannes 11, nach der Auferweckung des Lazarus, das ist dann schon die Endphase, das dritte Jahr des Dienstes Jesu. Vers 47 bis 48, da versammelten die obersten Priester und die Pharisäer den Hohen Rat und sprachen, was sollen wir tun? Denn dieser Mensch tut viele Zeichen. Wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben. Und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Und Vers 53, von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, ihn zu töten. Matthäus 26, 4. Und sie, die obersten Priester und Schriftgelehrten und die Ältesten des Volkes und der Hohepriester Kaiaphas hielten miteinander Rat, wie sie Jesus mit List ergreifen und töten könnten. Matthäus 26, 59. Aber die obersten Priester und die Ältesten und der ganze Hohe Rat suchten ein falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten. Matthäus 27, 1, als es aber Morgen geworden war, hielten alle obersten Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat gegen Jesus, um ihn zu töten. Liebe Geschwister, die Botschaft Jesu war klar. Von Anfang an, vom ersten Propheten an, von Abel an bis zu eurem letzten Propheten, da habt ihr die Propheten hingemordet, die Gott gesandt hatte. Und nun stehe ich vor euch, als der Prophet, den Mose verheißen hat, und ihr werdet mit mir nicht anders verfahren als mit all den Propheten, die über Jahrhunderte Gottes Wort in euer Volk hineingeredet haben. Und Jesus, der verheißene Prophet, der prophezeit sogar seinen eigenen Tod in Matthäus 16, 21. Von da an begann Jesus seinen Jüngern zu zeigen, dass er nach Jerusalem gehen und viel leiden müsse von den Ältesten, den obersten Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferweckt werden müsse. Nun, ich höre manches Mal so Diskussionen, wo die Frage gestellt wird, wer hat denn Jesus ans Kreuz gebracht? Waren es jetzt die Juden oder waren es die Römer? Also geistlich betrachtet, liebe Geschwister, war es unsere Sünde. Die Sünde des Menschen brachte Jesus ans Kreuz von Golgatha. Aber um der Frage nicht auszuweichen, die Juden hatten nicht das Recht, Jesus zu töten oder ihn zu kreuzigen, konnten ihn nicht zum Tode verurteilen. Das durften nur die Römer, sie verfügten über die Gerichtsbarkeit. Aber die Juden waren es natürlich, die Jesus den Römern auslieferten und darauf hinwirkten, dass Jesus nun am Kreuz sterben musste. Und das Interessante ist ja, Pilatus war ja eigentlich von der Unschuld Jesu überzeugt. Aber dreimal bringen die Juden dann Anklagen gegen ihn vor. Zum Beispiel, wir haben ein Gesetz und nach unserem Gesetz muss Jesus sterben, weil er sich selbst zu Gottes Sohn gemacht hat. Und da war für Pilatus klar, da geht es um religiöse Fragen. Nach römischem Recht kann ich jemanden, der für sich einen solchen Anspruch erhebt, nicht zum Tode verurteilen. Aber liebe Geschwister, die Juden, die blieben hartnäckig. Und als sie merkten, Pilatus wollte sich nicht manipulieren lassen und es könnte die Möglichkeit bestehen, dass Pilatus nun Jesus doch freigeben würde, weil er aus römischem Recht keine Schuld hatte, da holten sie zu einem letzten entscheidenden Schlag aus und wollten diesem zögerlichen Statthalter eine Lektion in Tagespolitik geben. Sie sagten, wenn du diesen losgibst, bist du des Kaisers Freund nicht. Jeder, der sich selbst zum König macht, widersetzt sich dem Kaiser. Jetzt hatte Pilatus verstanden. Und es gab einflussreiche Juden auch am Hof des Kaisers. Und wenn sie ihn verleumdet hätten als ein Feind des Kaisers, hätte ihm das möglicherweise seinen Kopf gekostet. Und so gibt also Pilatus auch aus Eigennutz Jesus schließlich dem Todesurteil preis. Und wieder waren es die Juden, die schrien, kreuzige ihn. Aber um die Frage vielleicht doch letztgültig durch die Schrift zu beantworten, liebe Geschwister, ich glaube, dass in Apostelgeschichte 2, die Verse 22 bis 23, eine klare Antwort auf diese Frage ist, wer hat denn nun Jesus ans Kreuz gebracht? Die Juden oder die Römer? Ihr Männer von Israel, Apostelgeschichte 2, 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus der Nazarener, einen Mann, der von Gott euch gegenüber beglaubigt wurde durch Kräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte wirkte, wie ihr auch selbst wisst, diesen, der nach Gottes festgesetztem Ratschluss und Vorsehung dahingegeben worden war, habt ihr, die Juden, nicht die Römer, habt ihr genommen und durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und getötet. Ihr, die Juden, ihr Männer von Israel, ihr habt Jesus durch die Hand der Römer ans Kreuz gebracht. Und nun steht er wieder da, der Prophet Gottes vor seinem Volk. Und er weissagt wieder, und er sagt, siehe, ich sende zu euch Propheten und Weise und Schriftgelehrte und etliche von ihnen werdet ihr töten und kreuzigen und etliche werdet ihr in euren Synagogen geißeln und sie verfolgen von einer Stadt zur anderen. Liebe Geschwister, hat sich das erfüllt? hat sich diese Prophetie Jesu erfüllt, aber ich sage euch, bis aufs i-Tüpfelchen. Und etliche von ihnen werdet ihr töten. Apostelgeschichte 7,59. Und sie steinigten den Stephanus, der betete und sprach: Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und etliche werdet ihr geißeln. 2. Korinther 11, 24 bis 25 von Paulus. Von den Juden habe ich 5x40 Schläge weniger einen empfangen. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, 1x gesteinigt worden. Eine weitere Stelle über Verfolgung finden wir in Apostelgeschichte 13, 50. Und etliche werden sie verfolgen. Aber die Juden reizten die gottesfürchtigen Frauen und die Angesehenen und die Vornehmsten der Stadt auf und sie erregten eine Verfolgung gegen Paulus und Barnabas und vertrieben sie aus ihrem Gebiet. Weitere Stelle, Apostelgeschichte 14, 5 bis 7. Das lesen wir immer wieder. Und etliche, sagt der Herr Jesus, werdet ihr kreuzigen. Eusebius von Caesarea berichtet in seiner Kirchengeschichte aus dem 4. Jahrhundert, dass ein Judenchrist namens Symeon, Sohn des Klopas, der 107 nach Christus in Jerusalem auf Betreiben der Juden, der ihn bei den Römern mit falschen Aussagen denunzierten, den Märtyrertod erlitten hat. Und da heißt es in dieser Kirchengeschichte, trotzdem er tagelang gemartert wurde, blieb er standhaft im Glauben. Sodann befahl man ihn zu kreuzigen. Das war die Botschaft Jesu, die ernste Botschaft Jesu, das Wehe Gottes über dieses Volk. Ihr habt die Propheten immer verfolgt und getötet. Und jetzt stehe ich als der Prophet der Propheten vor euch und ihr werdet mit mir in gleicher Weise verfahren, wie ihr es mit allen Propheten Gottes getan habt. Aber der Gipfel der Gottlosigkeit, liebe Geschwister, war doch der, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten die Denkmäler und die Gräber der Gerechten bauten und schmückten und sagten: Hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. Die Juden verehrten die Propheten der vergangenen Tage, aber die Propheten der Gegenwart und den größten Propheten aller Propheten, Jesus, den Messias, den lehnten sie ab. Und liebe Geschwister, Gott richtet nie die Sünden der Vergangenheit, errichtet immer die Sünden der Gegenwart. Die Botschaft Jesu war klar: Ihr Pharisäer und Schriftgelehrten, ihr seid nicht besser als eure Vorväter. Und dann sagt Jesus in Vers 32 etwas Erschütterndes. Ja, macht ihr nur das Maß eurer Väter voll. Jesus, der Erlöser, der Messias, er sagt nicht zu ihnen, kehrt doch um. Er sagt nicht zu ihnen, tut doch Buße. Lernt doch von diesem schlechten Beispiel eurer Vorväter und kommt doch zu mir, dem wahren Propheten. Nein, er sagt zu ihnen nur zu, macht das Maß voll. Nur zu, tötet weiterhin eure Propheten. Nur zu, tötet auch mich, den höchsten aller Propheten. Das, liebe Geschwister, ist ein Gerichtswort. Und wir finden das immer wieder, auch im Alten Bund, wo es heißt, dass das Maß der Sünden der Amoriter noch nicht voll war. Da war noch Zeit, aber irgendwann kam der Punkt, da war das Maß der Sünden der Amoriter voll. Und da wurden sie von Israel besiegt, ihr König Sion wurde getötet und sie verschwanden von der Landkarte und aus den Geschichtsbüchern. 1. Thessalonicher 2, 15, 16. Diese, die Juden, haben auch den Herrn Jesus und ihre eigenen Propheten getötet und haben uns verfolgt. Uns, die neutestamentliche Gemeinde. Sie gefallen Gott nicht und stehen allen Menschen feindlich gegenüber, indem sie uns hindern wollen, zu den Heiden zu reden, damit diese gerettet werden. Dadurch machen sie, die Juden, die ihren Messias ablehnen, alle Zeit das Maß ihrer Sünden voll. Es ist aber der Zorn über sie gekommen bis zum Ende. Warum verschwindet Israel nicht von der Landkarte? Warum verschwindet Israel nicht aus den Geschichtsbüchern, lieber Geschwister, wenn doch das Maß der Sünde voll war? Wisst ihr warum? Weil Gott in seiner gnädigen Barmherzigkeit einen Bund mit diesem Volk geschlossen hat. Und weil Gott einen Bund mit diesem Volk geschlossen hat, hatte er Gericht über es gebracht, weil er einen größeren Heilsratschluss hatte. Denn wenn ihre Verwerfung, die Verwerfung Israels, die Versöhnung der Welt, der Heiden zur Folge hatte, was wird die Annahme Israel anderes zur Folge haben als Leben aus den Toten? Gott hat sein Volk nicht verstoßen, das er zuvor ersehen hat. Wenn die Gemeinde Jesu entrückt sein wird, dann wird er sich diesem Volk wieder zuwenden und mit ihm und durch es handeln. Das ist ein Geheimnis. Und Paulus schreibt von diesem Geheimnis in Römer 11, 25 bis 27. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis, das Geheimnis Israels, der Verwerfung und Wiederannahme, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden, wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Aber nun, liebe Geschwister, war das Maß der Sünde voll. Israel verwarf den höchsten ihrer Propheten, ihren Messias, und brachte ihn ans Kreuz. Und es folgte 70 nach Christus die Zerstörung des Tempels und die Verwerfung und die Vertreibung der Juden in alle Welt. Wollen wir zum Schluss noch uns eine Frage stellen, was hat das alles uns zu sagen? Wie ist es überhaupt möglich, dass fromme Israeliten Grabmäler von Propheten bauen und schmücken und doch nicht im Geist der Propheten leben? Ist es, liebe Brüder und liebe Schwestern, vielleicht auch möglich, dass wir im Bilde gesprochen die Gräber und Denkmäler der Propheten schmücken, aber doch nicht im Geist der Propheten leben in unseren Tagen? Wie ist es möglich, dass Gläubige die Botschaft der Propheten lieben? Wir haben ja so eine Zeit, wo Endzeitfragen manches Mal wirklich so ein richtiger Hype auslöst, dass wir die Botschaft der Propheten lesen, lieben, aber ihre wahre Botschaft, die Herzensreinigung und Buße und Umkehr zum lebendigen Gott, dass wir dieser Botschaft aller Propheten keinen Raum in unseren Herzen geben? Nun, da könnte man natürlich vieles sagen. Drei kurze Punkte. Erstens, Selbstgerechtigkeit. Hätten wir in den Tagen unserer Väter gelebt, wir hätten uns nicht mit ihnen des Blutes der Propheten schuldig gemacht. So selbstsicher waren sich genau die, die Jesus ans Kreuz brachten. Schwingt in dieser Aussage nicht schon die Unkenntnis der gefallenen menschlichen Natur mit? Liebe Geschwister, ich schließe mich mit ein, aber ich sage das euch allen, wir alle haben diese gefallene adamitische Natur, die tragen wir noch mit uns herum. Und die Bibel sagt darum, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und Jesus muss ihnen sagen, so gebt ihr euch ja selbst das Zeugnis, dass ihr Söhne der Prophetenmörder seid. Ihr verehrt die toten Propheten, aber die Propheten der Gegenwart, mich, den größten aller Propheten, den lehnt ihr ab. Wie können wir uns davor bewahren, dass wir in Selbstgerechtigkeit verfallen? Auch da gäbe es viel dazu zu sagen, aber eine Stelle hat mich in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt, und das ist Apostel Paulus in Apostelgeschichte 24, 16. Da sagt er: Daher übe ich mich darin, allezeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Und es ist interessant, Paulus verwendet hier ein interessantes Wort für ich übe mich darin. Er verwendet das griechische Wort askeo. Und daher kommt das deutsche Wort Askese. Ich glaube, wir wissen, was Askese ist. Das ist eine Praxis, eine Einübung von Selbstdisziplin auf ein ganz bestimmtes Ziel hin. Das hat Paulus getan. Diese Selbstprüfung jeden Tag ist mein Gewissen rein vor Gott und vor den Menschen. Hören wir das heute noch in den Predigten? Also wenn ich die Schriften der Vorväter lese, dann treffe ich häufig auf solche Schriftstellen, wo wir ermahnt werden, doch täglich Selbstprüfung zu vollziehen. Zweitens, der Rückfall in äußerliche fromme Tradition. Machen wir uns nichts vor, liebe Geschwister. Wir alle haben diesen Hang dazu. Vor vielen, vielen Jahren habe ich mal gemerkt, in meiner Gebetszeit war zur Tradition geworden, da habe ich das geändert. Wie schnell kommen wir in so einen frommen Trott hinein? Ein pietistischer Pfarrer wurde einmal gefragt, wo sind denn die 9 geheilten Aussätzigen? Jesus hatte ja 10 geheilt, hatte sie alle zum Priester gesandt und nur einer kam zurück. Wo sind die anderen 9 geblieben, wurde der pietistische Prediger gefragt. Und dann sagte er ganz kurz und bündig, die sind beim Priester hängen geblieben. Also die sind alle zu den Priestern gegangen, die 10 geheilten Aussätzigen, haben die ganzen Rituale, die nach dem mosaischen Gesetz nun notwendig waren, vollzogen. Aber nur einer kam zu Jesus zurück und nahm ihn und bekannte ihn, nahm ihn als Herrn an und bekannte ihn als Herrn. Was war mit den anderen 9? Die Bibel sagt es uns nicht, aber wahrscheinlich sind sie als fromme Juden weiter in ihren Ritualen und Traditionen verblieben, haben weitergelebt und gemeint, das sei nun Gottesdienst, aber den wahren Umgang, den vertrauten Umgang mit dem lebendigen Gott, mit Jesus Christus, ihrem Herrn und Erlöser, den hatten sie nicht. Stehen wir nicht auch in der Gefahr, manchmal so in diesen äußerlichen Dingen und Abläufen und Routinen und Traditionen hängen zu bleiben? Und da ist es immer wieder wichtig, dass wir uns selbst prüfen. Spurgeon war einer, der Selbstprüfung praktizierte und auch predigte. Und in einer Predigt sagte er, hütet euch vor dem Hinterausgang zur Hölle. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Achtet auf euren Zustand und seht, ob ihr in Christus seid oder nicht. Es ist die einfachste Sache der Welt, sich selbst gute Noten zu geben, wenn man seine eigene Arbeit benotet. Sei ehrlich zu dir selbst. Sei gnädig mit allen, aber streng mit dir selbst. Das hat mir gefallen. Sei gnädig mit allen, aber sei streng mit dir selbst. Wir drehen das ja gerne um, dass wir beim anderen immer das i-Tüpfelchen suchen. Und bei uns haben wir dann so ein weites Herz. Dritter und letzter Punkt. Der Versuch, Kraft aus dem eigenen Vermögen, aus den eigenen Werken, aus der eigenen Stärke zu schöpfen, anstatt aus der Gnade unseres Gottes zu schöpfen. Karl Olof Rosenius war ein schwedischer Erweckungsprediger und er beobachtete selbst in einer Zeit der Erweckung, dass doch so viele Bekehrte und auch so viele langjährige Gläubige diese Tendenz aufwiesen, dass sie versuchten, aus eigener Kraft vor Gott gerecht zu sein und zu bleiben. diese Werkheiligkeit, diese frommen Werke, die viele taten, und wenn sie sie nicht taten, dann hatten sie plötzlich Gewissensbisse, weil sie nicht begriffen hatten, dass Jesus am Kreuz von Golgatha alles für uns vollbracht hat. Und da gibt es manche, die richten den Blick zu sehr auf äußerliche Werke, aber so wie ich Jesus verstehe, er schaut auf das Herz. Das ist ihm wichtig, dass unser Herz vor ihm in Reinheit und in Klarheit ist. Und lasst mich mal eines sagen, so gibt es ganze Gemeinden, ja ganze Bewegungen, die in diese Werkheiligkeit zurückfallen. Vor einiger Zeit erzählte mir eine Schwester ihr Bekehrungszeugnis. Und die hat eine echte tiefe Bekehrung erlebt. Und dann sagte sie einen Satz, den werde ich nicht mehr vergessen. Als sie dann bekehrt war, dann besuchte sie so die Gemeinden in ihrer Stadt, weil sie sich einer Gemeinde anschließen wollte. Das ist immer gut, wenn wir das tun. Es gibt ja heute so viele ohne Gemeinde. Und da sagte sie, nachdem sie so durch all die Gemeinden durch war, ich habe eine Gemeinde gesucht, in der Gott mich verändert und nicht die Menschen. Merkt ihr was? Ja, da kam sie dann in so Gemeinden, wo Werkheiligkeit sehr hoch geschätzt wird. Und dann spürte sie, ja, wenn du zu uns kommst, dann musst du das erfüllen und du musst dich so kleiden und du musst das glauben. Und dann wird man in all diese Lehrtraditionen und Formen dieser Gemeinde hineingepresst. Da wollen Menschen Menschen verändern. Aber liebe Geschwister, ich hoffe, dass ihr in Riedlingen eine Gemeinde seid, in der Menschen nicht von Menschen verändert werden, sondern indem man dem Wirken Gottes Raum lässt, dass Gott die Menschen, die hierher kommen, verändern kann. Nun nichts gegen Ordnungen, Regeln und Traditionen, liebe Geschwister, dass ich nicht falsch verstanden werde. Aber wenn wir Traditionen und auch Lehrtraditionen über Jesus stellen, dann zieht Gottes Geist sich zurück. Ich komme zum Schluss. Ich begann die Predigt mit dem Hinweis, dass dieses hebräische Wort Wehe auch immer Schmerz beinhalten kann. Und so sehen wir auch in diesem Kapitel, wo Jesus doch 8-mal ein Wehe, Wehe über Schriftgelehrte und Pharisäer ausrufen muss, wie er dann in Vers 37 bis 39 sein Ach über Jerusalem ausspricht. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden, denn ich sage euch, ihr werdet mich von jetzt an nicht mehr sehen, bis ihr sprechen werdet, gepriesen sei der, welcher da kommt, im Namen des Herrn. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel sammelt. War es da nicht weh um das Herz unseres Herrn und Heilandes? Aber ihr habt nicht gewollt. Und nun steht der Prophet der Propheten, der Messias vor Gottes Volk, vor ihnen. Und wieder muss er zu den meisten unter ihnen sagen, ihr habt nicht gewollt. Und doch, liebe Geschwister, verkündet Jesus, der Prophet aller Propheten, die Botschaft, die alle Propheten des Alten Bundes verkündigt haben, nämlich Gnade und Gericht, Heil und Unheil. Da ist ein Überrest Israels, der auf die Stimme Jesus hörte. Und das war der Beginn der neutestamentlichen Gemeinde. Die anderen, die Jesus ablehnten, über die, weil das Maß der Sünde voll war, kam das Gericht Gottes. Und dennoch, einmal wird der Tag kommen, liebe Geschwister, da wird Gott sich seinem Volk in seiner Barmherzigkeit und Liebe wieder zuwenden. Und dann wird er kommen für sein Volk Israel. Und dann werden sie sprechen, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Das wird jenes Drittel des Volkes Israel sein, das in der Endzeit nicht verworfen wird. Zwei Drittel werden unter das Gericht kommen. Nach dem Propheten Sacharja wird aber ein Drittel dann ihrem Herrn und Heiland begegnen. Und liebe Geschwister, auch wir schauen doch auf diesen großen und herrlichen Tag, wo unser Herr wiederkommen wird. Und manches Mal denke ich, das kann doch gar nicht mehr lange dauern. Wenn wir uns die Situation in dieser Welt betrachten, wenn wir das prophetische Wort nüchtern betrachten, oh, der Herr Jesus, der wird bald kommen. Naja, und Gottes Uhren ticken anders, vielleicht dauert es dann doch noch ein bisschen länger, aber liebe Geschwister, wollen wir doch diese Botschaft lebendig in unseren Herzen bewahren. Der Herr Jesus kommt bald. Und wisst ihr, wollen wir uns davor hüten, dass wir in Selbstgerechtigkeit wandeln? Wollen wir uns davor hüten, dass wir in äußeren Formen und Traditionen wandeln und die innere Beziehung zu unserem Herrn und Heiland, zu unserem himmlischen Vater nicht mehr pflegen? Wollen wir uns davor hüten, dass wir aus eigener Kraft, aus Werken, aus eigenem Vermögen wandeln, anstatt in der Gnade unseres wunderbaren Gottes? Mögen wir uns davor hüten, wie Jakob Kröker einmal schrieb, selbstgenügsam zu werden. Mögen wir uns davor hüten, das Ewige zu verzeitlichen, das Göttliche zu vermenschlichen, das Christliche zu verkirchlichen und das Überzeitliche zu verzeitlichen. Denn der Herr ist gerecht und er liebt Gerechtigkeit. Die Aufrichtigen werden sein Angesicht sehen. Lasst uns erheben zum Gebet. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus, unseren Heiland, in diese Welt gesandt hast. Dass er Mensch geworden ist wie wir und dass er auch unsere gefallene Natur und all diesen Hang zu frommen äußerlichem Tun kennt und ans Kreuz getragen hat. Ich danke dir, dass dein Sohn Jesus Christus uns den Heiligen Geist gesandt hat und dass wir im Geiste wandeln können und alles Alte ablegen können aus deiner Gnade und aus deiner Kraft. Und mögen wir heute diesen Ort verlassen und getrost und froh dir entgegengehen, dir, dem wiederkommenden Herrn und Heiland Jesus Christus. In Jesu Namen. Amen. Amen.
Dann erheben wir uns zum Vater unser.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Nun im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.